Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Kurz bevor wir da in Urlaub gefahren sind, habe ich davon gelesen, dass es in Kalkriese einen Sensationsfund gegeben hat. Kalkriese ist der Ort, wo die Varusschlacht stattgefunden hat. Und man hat also genau da, wo man denkt, dass die Varusschlacht geschlagen wurde, den in der Welt besterhaltensten Schienenpanzer gefunden. Im nächsten Bild seht ihr auch, was ein Schienenpanzer ist, also ein Teil von der römischen Ausrüstung ist, was ein römischer Soldat sozusagen trägt, um im Brustbereich geschützt zu sein. Und was da in Kalkriese passiert ist, das sind drei römische Legionen unter der Führung des römischen Generals. Noch nicht, ja. Das sind drei römische Legionen, 5.000 Mann plus Hilfstruppen, also 15.000 Mann, vielleicht nochmal so viel Hilfstruppen, vielleicht ungefähr um die 30.000 Mann, sind von dem Karusker Arminius in Hinterhalt gelockt worden und sind komplett vernichtet worden. So gut wie keine Überlebende. Und das war ein richtiger Wendepunkt in der Geschichte der westlichen Welt. Manchmal glaubt man das so gar nicht, aber das war der Punkt, wo die Römer gesagt haben, okay, wir ziehen uns hinter Rhein und Limes und Neckar zurück. Wäre die Varusschlacht nicht gewesen oder wäre sie nicht ausgegangen, wie sie ausgegangen wäre, wären die Römer hier in Dresden gewesen. Und Dresden wäre eine römische Kolonie gewesen, wäre gut für mich, da hätte ich nicht unbedingt in Rhein zu den Museen fahren müssen, sondern wir hätten all die Römer hier gehabt, ja. Jedenfalls habe ich meiner Familie davon erzählt und habe gesagt, Mensch, ihr werdet das überhaupt nicht glauben, in der Nähe von Osnabrück, also 1,5 Stunden, fast noch nicht mal 2 Stunden, da wo wir an der Nordsee waren, gibt es also dieses Museum, wo der römische Brustpanzer ausgestellt ist. Ja, also da muss man doch hin, ist das selbstverständlich. Also wer will denn am Strand irgendwo liegen, ja, wenn es ein Museum gibt, wo römische Brustpanzer ausgestellt werden? Und jedenfalls meine Tochter Lucy habe ich davon überzeugen können, mit mir hinzufahren. Und im Vorhinein war ich mit dem Geschäftsführer des Museums ein bisschen schriftlich im Kontakt und er hat gesagt, ja, sorry, ist leider nicht ausgestellt, weil der war vorher im britischen Museum in London gewesen. Aber wenn du Bescheid sagst, wenn du da bist, kommst du einfach, ich zeig dir hinter die Kulissen, was so bei uns im Museum passiert, was für archäologische Sachen wir machen, etc., etc. Und dann hat mich der liebe Stefan Burmeister, seine Restaurateurin Christiane Matz vorgestellt und wir haben da Stunden zugebracht und haben uns die verschiedenen Ausgrabungsstücke angeguckt, die es da gab. Und ich muss jetzt Schluss machen, ja, so und zu meinem eigentlichen Punkt kommen. Jedenfalls hat er dann gesagt, übrigens mit diesem Schienenpanzer, noch nirgendwo in der Welt, also wurde so ein vollständiges Stück gefunden. Es ist wirklich eine Sensation. Und er hat gesagt, wir haben mit sehr viel teurem Geld eine millimetergenaues Replik anfertigen lassen, damit man mal so das Gefühl hat, wie das ist, so ein Teil zu tragen. Da stimmt also wirklich alles, vom Material bis jede Rundung, jede Ecke, bis zu jeder Lederriemchen ist exakt so nachgebaut worden, wie das ursprüngliche Original. Und dann war ich da, wo man diese wo man über Jahre lang, übrigens, das dauert Jahre, hat 2 Jahre gedauert, den Schienenpanzer wieder sozusagen von Rost zu befreien und so herzustellen. In diesem Raum, wo da diese Restaurierungsarbeiten stattfinden, hat er gesagt, willst du mal anziehen? Ja. Und natürlich, das war also Archäologentraum, ja. Und ich habe mir vorgestellt, vorher, so ein Schienenpanzer, das muss also klobig sein, das muss schwer sein, das drückt einen runter, da hat man gar keinen Bock, mit dem irgendwie lang zu laufen und bloß wieder loswerden. Ja. Und da haben sie mir in einen Schienenpanzer reingeholfen, man braucht da mindestens 2 Leute dazu, geht da rein und man sieht mal hier, ich versuche den gerade zuzumachen. Und ich fasse den so an und der Geschäftsführer fragt mich so, und? Und meine erste Reaktion, und das war eine Offenbarung für mich, war, wow, ich fühle mich sicher. Ich habe ein unwahrscheinliches Gefühl von Sicherheit gehabt. Es war überhaupt nicht klobig, war überhaupt nicht eingeschränkt in meiner Bewegung, sondern ich habe das Ding angehabt und das hat mich auch nicht niedergedrückt, sondern ich habe das Gefühl gehabt, so, ich bin stark. Ja? Also das war so viel wie, als man, ja, so, das war, und übrigens, ja, der hat auch noch perfekt gepasst, ja, also das war wie maßgeschneidert für mich, ja, das war vielleicht ein bisschen so ähnlich, als man uns zu DDR-Zeiten mit 14 Jahren das erste Mal eine Kalaschnikow in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, schieße. Ja, das war ein erhebendes Gefühl. Man hat plötzlich das Gefühl gehabt, so man ist stark. Ja? Man kann durch die Gegend rumsen. So war das, als ich diesen Schienenpanzer angehabt habe. Ich habe dieses Gefühl gehabt, wo ich will in den Kampf ziehen. Ja? Gib mir jemand ein Schwert. Ja? Und das war eine richtige Offenbarung für mich. Da drücke ich das auch so ein bisschen aus. Und genau dieses Gefühl und was dieser Schienenpanzer macht, möchte ich für die heutige Predigt, oder kann man perfekt nutzen, um die Predigt ein bisschen zu illustrieren. Auch wenn der Schienenpanzer an sich nicht vorkommt, den haben wir in Epheser 5, Vers 14. Da schreibt nämlich Paulus, seht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das heißt, was Paulus sagt ist, ihr sollt als Gemeinde so leben, dass jeder von uns diesen Brustpanzer anhat. Das heißt, vollkommen mit der Gerechtigkeit, die Christus für uns errungen hat am Kreuz, gekleidet, bewusst sein, dass wir eingekleidet sind, dass wir sozusagen übergestülpt wurden mit einer fremden Gerechtigkeit, die uns, die wir nicht selber erarbeitet haben, die uns schützt und die uns bewahrt. Und weil wenn wir jetzt zum Römerbrief gehen, kommt zwar dieses Symbol des Brustpanzers nicht, aber die fremde Gerechtigkeit kommt vor. Und deshalb ist es eine super Illustration, die ich dann gleich nochmal aufgreifen werde. Es geht noch ein kleines Punkt ein bisschen weiter mit Karl Griese, weil es war nicht nur der Brustpanzer an sich, sondern kommt gleich das nächste phänomenale Ausgrabungsstück. Der Brustpanzer hat nämlich eine tragische Geschichte dahinter, wer den getragen hat. Was man sonst noch gefunden hat, war eine sogenannte römische Halsgeige. Die habe ich euch da auch mitgebracht. Genau, da ist sie ganz vorsichtig aufgehoben, in Samt gebettet im Köfferchen, damit sie nicht kaputt geht. Und eine römische Halsgeige ist ein Instrument, um den Gegner zu fesseln und als Sklave abzutransportieren. Das heißt, was die Römer da gemacht haben mit den Germanen ist, die haben gegen die Germanen Krieg geführt und natürlich muss der Krieg irgendwie bezahlt werden und der Krieg wird damit bezahlt, dass man eben die schönsten Frauen und die stärksten Männer gefangen nimmt, nach Rom schifft oder nach Griechenland und dort für hoffentlich viel Geld verkauft. So wird also der Krieg finanziert und natürlich auch im nächsten Bild hat dann der Geschäftsführer Stefan mich gefragt, willst du mal anprobieren, die Halsgeige? Habe ich auch angehabt und mich auch wirklich wie ein Sklave gefühlt in dem Augenblick. Und genau das ist der Kontrast, den wir heute, wenn wir uns den Text im Römerbrief angucken, begegnen werden. Im nächsten Bild habe ich es mal so gegenübergestellt. Die große Frage, die der Römerbrief, die unser Text heute beschreibt, ist die Frage, sind wir Sklaven der Sünde? Gefesselt mit dieser Eisenfessel, mit dieser römischen Halsgeige, oder sind wir gekleidet in einer fremden Gerechtigkeit, ready for action, wir fühlen uns stark, wir wollen für die Ehre und für die Herrlichkeit Gottes leben. Das ist die große Frage und deshalb lasst uns zusammen den Text uns angucken. Der Text heute ist etwas schwieriger. Ich bin richtig froh, dass Petrus uns gewarnt hat. In 2. Petrus 3,16 schreibt er nämlich über Paulus, wie auch in allen Briefen, wenn Paulus in ihnen von diesen Dingen redet, in diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. Und ich sage mir, hast du recht, Petrus. Ja, also, wen hat letzte Woche gesagt, so der Römerbrief ist das Himalaya-Gebirge des Neuen Testamentes und der Römerbrief ist der Mount Everest? Ich komme hier zu den Versen 8 bis so 16, die wir uns heute angucken und habe mir gedacht, ich bin ja noch nicht mal am Ground Base, ja, bin noch nicht mal sozusagen über die Waldgrenze, über die Laubungsgrenze drüber weggekommen und habe schon irgendwo den Weg verloren. Ja. Aber lass uns zusammen den Text angucken, bin mir nicht sicher, ob ich alles so verstehe, wie was Paulus jedes Punkt und Komma gesetzt hat, aber ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen, dass wir den Text gemeinsam durchgehen. So, Paulus schreibt also von Vers 6 an Folgendes. Die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Die Gesinnung des Geistes ist aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das sind schon nur drei Verse, die uns schon wie eine Waschmaschine ein bisschen durcheinander bringen. Und bevor wir uns auf die falsche Fährte leiten lassen, indem wir denken, naja, ich kann mir noch so ungefähr vorstellen, was Fleisch ist, es muss irgendwie mit meiner schlechten Natur was zu tun haben, ja, müssen wir Folgendes von vornherein definieren, wir müssen Paulus fragen, Paulus, was meinst du denn mit im Fleisch sein oder die Gesinnung des Fleisches zu haben? Du verwendest immer die ganzen Fachwörter, ja, die man 2000 Jahre später nicht mehr benutzt. Ja. Und deshalb hat Paulus dann gesagt, dann stellt doch einfach jemand in der Gemeinde an, der euch das erklärt. Und damit habe ich meine Existenzberechtigung. Ja, so. Was bedeutet das denn, im Fleisch zu leben oder im Geist zu leben? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, euch das zu erklären. Entweder ich nehme eine Viertelstunde und erkläre euch das aus dem Römerbrief. Da habe ich mir aber gedacht, ihr wollt ja alle noch zum Opernkonzert gehen, was dann gleich noch ist. Also verwende ich mir mal, obwohl man das eigentlich nicht so wirklich macht, ich gehe mal außerhalb des Briefes, gehe mal zum Galaterbrief, auch von Paulus geschrieben. Aber da brauche ich noch 2 Minuten. Da kann man es auch relativ deutlich sehen. Und im Galaterbrief, wir gucken uns den nur an, um Paulus zu fragen, was meinst du denn, im Fleisch zu leben und im Geist zu leben? Im Galaterbrief schreibt Paulus Folgendes. Im Galater 3, von Vers 1 bis zum Vers 3. O ihr unverständigen Galater, nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist, hier kommt der Geist wieder, aus Gesetzeswerken empfangen? Oder aus der Kunde des Glaubens, also was ich euch verkündigt habe, nämlich Jesus Christus als der Gekreuzigte. Seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? Das heißt, wir sehen, was Paulus hier macht, ist, er verwendet denselben Kontrast zwischen Fleisch und Geist. Und weil wir wissen, was im Galaterbrief so, was in Galatien vor sich ging, können wir unsere Rückschlüsse ziehen, was Paulus denn damit meint, im Fleisch oder im Geist zu sein. Im Geist zu sein, beschreibt Paulus, bedeutet die Botschaft von Jesus Christus, dass er gekreuzigt ist und dass seine eigene einzige Hoffnung ist für ewiges Leben, ist durch die Kraft des Heiligen Geistes, weil sonst alleine würden wir das gar nicht schaffen, auf Christus zu vertrauen und zu sagen, jawohl, ich glaube dieser Botschaft. Im Fleisch zu sein bedeutet das Gegenteil davon und zu sagen, nein, ich stimme zwar, ich glaube an einen Gott, ich glaube, dass er gerecht und heilig ist, aber ich erarbeite mir meine eigenen Punkte selber. Ich führe so mein eigenes Punktekonto, wie zum Beispiel hier so, das kriege ich so mitgegeben in meinem Leben. Und der Auftrag ist, gute Werke zu tun, heiliges Leben zu leben, so die Weisen zu sammeln. Und die Roten zu lassen. Und im Laufe des Lebens sammle ich da immer so schöne Weiße und sage mir, ich mache das, was Gott von mir verlangt. Ich schaffe das schon, den Eimer zu füllen. Ja? Ich vermeide einfach die Roten und sammle einfach nur die Weißen. Das ist das, was Paulus meint, im Fleisch zu sein. Im Fleisch zu sein heißt, gib mir das mosaische Gesetz. Ich mache das, ich schaffe das, ich kann Punkte sammeln, ich kriege die Bälle hin. Seht ihr das? Weil das ist, was das Problem in Galatien war. Die Galater haben gut angefangen. Die haben im Geist gelebt. Das heißt, sie haben auf Christus vertraut, als Paulus ihnen verkündigt hatte, was Christus gemacht hat. Und als er weg war, kamen die Judaisten, die haben gesagt, das mit dem Jesus ist toll, könnt ihr machen, super, wir brauchen den Messias, aber ihr braucht Jesus und Punkte sammeln zusätzlich. Und Paulus hat gesagt, seid ihr denn verrückt? Ihr habt im Geist angefangen, das heißt, auf Christus vertraut und jetzt wollt ihr im Fleisch das vollenden. Also im Fleisch sein heißt nicht Drogenpartys machen. Ja, also die Galater haben doch nicht gedacht, Mensch, mit durch eine Drogenparty können wir näher zu Gott kommen. Sondern sie haben gedacht, wenn wir jetzt noch uns selber die unsere Golfbälle sammeln, gemäß des mosaischen Gesetzes, dann schaffen wir das zu Gott. Wir tragen dazu was bei, unser ewiges Leben zu verdienen. Das ist die Definition von Paulus, im Fleisch zu sein. Und die müssen wir uns merken, weil die ist ganz wichtig. So, jetzt gucken wir uns den Text nochmal an. Wir lesen den ganzen Text, alle Verse. Die Gesinnung des Fleisches, schreibt Paulus, also wenn ich mich darauf konzentriere und sage, ich kann ein bisschen mithelfen, ich kann Punkte sammeln, um mir mein ewiges Leben zu verdienen, die ist der Tod, das heißt, die endet im Tod. Die Gesinnung des Geistes aber, nämlich auf Christus alleine zu vertrauen, die führt zu Leben und Frieden. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegenüber Gott. Obwohl sie, ich mache schon mal in Klammern einen Kommentar rein, obwohl sie Lippenbekenntnisse macht und sagt, ich will Gott wohlgefällig sein. Die Gesinnung des Fleisches, sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann es auch nicht. Die, die im Fleisch sind, sie können Gott nicht gefallen. Ihr aber, und das würde Paulus zu uns auch sagen, ihr, liebe Dresdner im Gottesdienst, seid nicht im Fleisch, sondern ihr seid im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun Brüder, nicht nach dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Wir sammeln keine Punkte für unsere eigene Gerechtigkeit. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind die Söhne Gottes. Okay, wir gucken uns den einen oder anderen Vers noch mal ein bisschen genauer an. Und dann schauen wir mal, was das mit unserem eigenen Leben im Hier und Heute macht. Nummer 1, im Vers 6. Gesinnung des Fleisches ist der Tod, Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Frieden. Was Paulus hier meint, ist dies ultimative Ausgang. Wenn du nach dem Fleisch lebst, wenn du Punkte sammelst, wird es sein, dass du Verdammnis von Gott bekommst. Du wirst sterben. Also nicht nur physisch, körperlich sterben, sondern wirst den ewigen Tod sterben. Die Gesinnung des Geistes aber, wenn du auf Christus vertraust und was er für dich gemacht hat, ist Leben und Frieden. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass du in jedem Augenblick deines Lebens immer Leben und Frieden hast, ja, seit du dich bekehrt hast. Ja, es sind immer nur so ein emotionales Equilibrium, vollkommen egal, was um dich herum ist, hab immer einen Frieden. Nein, was Paulus sagt, ist, der Endzustand wird Frieden sein, der Endzustand wird Shalom sein, der Endzustand wird unvorstellbares Leben sein, wenn du nach dem Geist lebst, ist gleich, wenn du auf das vertraust, was Christus für dich getan hat. So schreibt zum Beispiel Thomas Schreiner, einer der Kommentatoren über den Römerbrief, in den Versen 5 bis 8 weitet Paulus seinen Angriff gegen diejenigen aus, die das Gesetz als Mittel zur Gerechtigkeit betrachten. Weil sie aus Fleisch sind, können die Menschen im Fleisch, egal wie vertraut sie mit den Geboten des Gesetzes sind, diese niemals in die Praxis umsetzen. Das ist das, was Paulus schreibt, nachdem er zurückguckt auf die Geschichte seiner eigenen Nation. Er guckt auf 1500 Jahre mosaisches Gesetz zurück, plus minus ein paar Jahre, und sagt so, wenn du ihn Paulus fragen würdest, welche Generation hat es denn mal geschafft, wo Gott gesagt hat, Mensch, also wirklich so klasse, wie ihr das gemacht habt. Ja, ihr seid meine Ausnahmegeneration. Ja. Ihr habt euch an das Gesetz gehalten. Es gab keine. Es gab viel Lippenbekenntnis. Das fing an am Berg Sinai. Gott hat das mosaische Gesetz gemacht und die Israeliten haben den Mund vollgenommen und haben gesagt, alles, was du uns befehlst, werden wir tun. Und kaum war Mose mal weg für ein paar Minuten in der Gegenwart Gottes, stand dann ein Kalb da, was angebetet wurde. Und da sehen wir, funktioniert nicht. Genau das, was Paulus schreibt. Nummer 7. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegenüber Gott. Sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann es auch nicht. Die, die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das ist erstaunlich, dass Paulus sagt, es gibt Menschen, in Deutschland sind es relativ wenige, in Deutschen ist den allermeisten ist Gott egal, aber es gibt gewisses, so mal so entweder religiöse Gruppen, die da so Traktate verteilen und sagen, so Königreich Gottes jetzt. Für die ist das ganz typisch. Die versuchen durch ihre guten Werke und durch ihre Stunden, die sie leisten, sich Zugang zu Gott, ewiges Leben zu verdienen. Und diese Leute hat Paulus im Blick und sie sagt, sie leben im Fleisch. Fleisch ist Feindschaft gegenüber Gott. Sie können Gott nicht gefallen. Und was Paulus hier beschreibt ist, er beschreibt diesen interessanten theologischen Aspekt, den man völlige Verdorbenheit des Menschen benannt hat. Das heißt, selbst die Menschen, die sagen, mach ich, schaffe ich, gib mir das Gesetz, ich halte es, ja, von der STVO bis alles, ja, kriege ich hin. Ja, ich übrigens nicht, ja. So. Ja. Wir haben ein neues Auto, ja. Das Auto piepst immer, wenn man 3 km/h über dem Ding fährt, ja, so, das piepst ständig bei mir, ja, ich muss was ändern, entweder ausschalten oder Fahrweise ändern oder so, ja, so. Sorry, tut mir leid, aber ich gebe mir Mühe. meine Frau hat mir schon geholfen, ruhiger zu werden im Straßenverkehr. Ja. Also es ist schon, seit wir verheiratet sind, hat sich das schon wesentlich verbessert. Also ich bin auf dem Weg der Heiligung. Ja, so. Völlige Verdorbenheit. Völlige Verdorbenheit, schreibt Douglas Moore, bedeutet nicht, dass alle Menschen so böse sind, wie sie nur sein können. Es bedeutet auch nicht, dass alle Menschen jede nur denkbare Sünde begehen. Völlige Verdorbenheit leugnet auch nicht, dass in jedem Menschen Gutes ist. Aber was Paulus hier beschreibt und gemeint ist vielmehr, dass jeder Mensch außerhalb von Christus durch und durch im Griff der Macht der Sünde ist und sich dieser Macht auf alle Fähigkeiten des Menschen erschreckt. Kein Mensch kann sich selbst aus dieser Situation retten. Der Mensch ist erstmal wie in dieser römischen Halsgeige gefesselt. Aber es ist nicht eine fremde Macht, die uns fesselt. Es ist unser eigener sündiger Wille, der uns fesselt. Wir wollen gar nicht anders. Uns gefällt es, gegenüber Gott zu rebellieren. Selbst wenn wir ein Lippenbekenntnis sagen und sagen, wir machen das. Und dann kommt natürlich der gute Vers im Vers 9. Ihr Lieben, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Das heißt, was wir hier merken ist, Christen sind per Definition, weil sie Christen sind und weil sie ihr Leben Jesus gegeben haben, das gehört nämlich zum Christsein dazu. Zum Christsein dazu heißt, anzuerkennen, ich bin ein Versager, ich schaffe das nicht. Ich brauche Christus für meine vollkommene Gerechtigkeit. Christen sind per Definition nicht im Fleisch. So, ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr das schon mal so gehört habt. Ich glaube, wir sind nicht ganz so religiös, aber ich bin manchmal in anderen interessanten Kreisen unterwegs. Und da war ich irgendwo, ich mache jetzt keine näheren Details, und hatte irgendeinen Vorschlag, wie wir den Gottesdienst gestalten. Und dann sagt doch der liebe Bruder zu mir, das war jetzt aber eine Idee aus deinem Fleisch. Ja, also wieso? Da stimmt er mit mir nicht überein. Ja, er sagte so, ja, ich habe die Geistesideen. Der Vorschlag war aber aus dem Geist, lieber Bruder. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, mag sein, dass das keine gute Idee ist, ja, aber die Terminologie, die biblische Terminologie war falsch angewendet. Ja. Ich bin per Definition nicht im Fleisch. Halleluja. Ja. Und wenn du auf Christus vertraust, du auch nicht. So, das heißt, was nicht funktioniert, ist, wir Christen sind nicht 90% am, sozusagen im Geist, heute, weil Sonntag ist, und morgen 50% Geist und 50% Fleisch, sondern per Definition, wir sind nicht mehr im Fleisch, wir sind die Geistleute. Halleluja. So, und wenn Paulus hier schreibt, wenn wirklich der Geist Gottes ist, was er da nicht macht, ist, der steht nicht hier sozusagen auf dem römischen Podest, guckt sich die Römer an und sagt, naja, also pass mal auf Leute, bei einigen von euch habe ich wirklich meine Bedenken, dass ihr den Geist habt. Das ist kein Zweifeln, sondern es ist sozusagen eine Grundlage. Er sagt, Mensch, ihr habt doch mit der Bekehrung den Geist gekriegt in eurem Leben und wenn mit der Bekehrung der Geist in euch wohnt, seid ihr per Definition, und weil das so ist, weil ich weiß, dass es bei euch so ist, seid ihr per Definition Geistleute, die nicht im Fleisch leben. Und dementsprechend rausfallen aus der Kategorie, dass man nicht mehr Gott gefallen hat, sondern man kann Gott gefallen. Jetzt kommt wieder ein schwieriger Vers in Vers 10. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib, das griechische Wort Soma, zwar tot der Sünde wegen, der Geist ist aber Leben der geschenkten Gerechtigkeit wegen. Was Paulus hier noch macht, ist, er benutzt dieses griechische Wort Leib. Das kann man so als meinen, zum Beispiel meinen schönen, athletisch gestellten Körper, perfekt sozusagen in eine römische Ritterrüstung passend. Damit kann man das Wort Soma benutzen. Aber dieses griechische Wort Soma wird unter anderem auch benutzt, und ich denke, das ist das, was Paulus hier macht, um einen Sklaven zu beschreiben. Habe euch ein Beispiel mitgebracht von einer Zollinschrift aus dem ersten Jahrhundert, 60er Jahre nach Christus, da heißt es, wir gucken uns die mal kurz an, wer immer einen männlichen Sklaven, und da wird das griechische, typische griechische Wort für den Sklaven verwendet, ein Doulos, wer immer einen männlichen Sklaven in die Provinz Asien bringt, das ist da, wo Ephesus ist, heute Türkei, damals Griechenland, muss diesem, dem Zollbeamten oder seinem Assistenten an diesem Ort anzeigen, muss nämlich Steuern bezahlen für Sklaven, die du gekauft hast. Dort soll der Sklave. Und jetzt verwendet Paulus das griechische Wort Soma, also dasselbe Wort, was wir hier im Text haben. Dort soll der Soma, nachdem er mit dem Siegel der Gesellschaft versiegelt wurde, in die Provinz ein- und ausgehen. Hat er einen Stempel gekriegt, keine Ahnung, und dann sozusagen Steuern bezahlt. Sklave kann rein und raus, wie auch immer. Jetzt kannst du ihn benutzen.
Was uns diese Inschrift zeigt, ist, sie zeigt uns, wie in der Antike das Wort Soma, das Wort Leib benutzt wird. Das Wort Leib ist ein alltägliches Wort für das Wort Sklave. Also wenn Wen und ich im ersten Jahrhundert gelebt hätten und ich will einfach mal so rausfinden, wie viel Knete Wen hat, würde ich einen fragen, Mensch, wie viel Somata hast du denn eigentlich? Wie viel Leiber hast du? Ja, weil natürlich, wenn du viel Geld hast, hast du einen Haufen Sklaven. Ja? Und dann würde ich mir sagen, ja, ich habe einen Koch und eine Haushaltshilfe und einen Gärtner und einen Arzt und einen Lehrer für meine Kinder. So insgesamt 8 Leute, 8 Leiber habe ich. 8 Leute, die seine Sklaven sind. Und was Paulus hier wahrscheinlich schreibt, ist, wenn er sagt, der Leib ist tot, er macht wieder den Kontrast auf und sagt, wir, wenn wir in Christus sind, der alte Sklavenleib, der gefesselt in der Halsgeige da ist, ist tot, weg, aus, alle, für immer weg. Aber der Geist ist Leben. Wir haben ewiges Leben von Gott, dem Vater, gekriegt, aufgrund dessen, was Christus gemacht hat. Und jetzt kommt es in den nächsten Vers. Da kommt jetzt sozusagen, da kommt wieder ein Wortspiel an Leib. Wenn Gott das mit uns jetzt schon gemacht hat, wenn wir jetzt schon ein neuer Mensch geworden sind, wie viel mal mehr wird Gott das noch mit unseren körperlichen, mit unseren physischen Leibern machen? Eines Tages werden wir auferstehen und einen wunderbaren Auferstehungskörper haben. So sind wir nun Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Also was Paulus sagt ist, natürlich als Christen, wenn wir uns einmal abgewendet haben, genau wie in Galatien, vom mosaischen Gesetz und gesagt haben, das rettet uns nie, wir brauchen Christus, werden wir nie zum mosaischen Gesetz zurückgehen und sagen, okay, das mit Christus war super, hat mir auf dem Weg geholfen, aber jetzt muss ich Punkte sammeln. Sondern Paulus sagt, diese beiden Systeme sind unvereinbar und wir werden nie wieder Schuldner zu sein, um uns Punkte zu sammeln, um von Gott angenommen zu werden. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, und immer noch dran denken, Geist bedeutet, auf das Sühnopfer von Christus zu vertrauen, die sind Kinder Gottes. Die haben Zugang zu Gott, die sind Erben des ewigen Lebens. Und was wir hier nicht verkehrt machen dürfen, ist, wir dürfen sozusagen die Kausalbeziehung nicht umdrehen. Wir dürfen nicht sagen, diejenigen, die Kinder Gottes sind, werden vom Heiligen Geist geleitet. Nee, andersrum. Diejenigen, ja, die Kinder Gottes sind, erleben die Führung des Heiligen Geistes. Sondern das sagt der Text nicht, sondern der Text sagt, nur wer vom Geist Gottes geleitet wird, ist überhaupt erst ein Kind Gottes. Und was Paulus hier nicht meint, er meint nicht damit, hast du heute früh schon ein prophetisches Wort gehabt, ob du zu den Opros gehen sollst. Ja? So, hast du die Leitung des Geistes schon gespürt? Ja, so. Das ist nicht, was Paulus damit meint, sondern vom Geist Gottes geleitet zu werden, ist etwas ganz Spezifisches. Was er nämlich sagt, ist, dass der Geist, was er an seinen ursprünglichen Sachen macht, der Geist macht ja viele Sachen. Ja, der bewirkt Früchte in uns, Liebe, Geduld, Ausdauer, der bewirkt Geistesgaben in uns, dass wir Hände auflegen können und Leute heilen können. Und eine Sache, die der Geist macht, und das ist was, worauf Paulus hier seinen Fokus legt in dem Augenblick, ist, der Geist wird dich immer dazu drängen, auf Christus und Christus allein zu vertrauen. Und wenn du das Drängen in deinem Leben nicht hast, sagt Paulus, dann gehörst du wahrscheinlich nicht zu ihm. Aber sobald der Geist Einzug hält, sobald du dein Leben Christus gibst, wird der Geist sagen, komm zurück zu Jesus, los, auf Christus vertrauen, schau, was der Sohn gemacht hat. Er wird uns immer wieder darauf drücken, dass unsere Zuversicht darin liegt, was er für uns am Kreuz getan hat. Auf den Punkt gebracht, was sagt also Paulus in diesen Versen? Im Zusammenhang, wenn wir uns so das ganze Durcheinander für uns aus dem 21. und 21. Jahrhundert uns angucken, mal zurückgucken, wir haben uns einige Sachen angeguckt, was wahrscheinlich wie die Logik lang geht, ist der Hauptpunkt, den Paulus sagt, ist kein Vertrauen in die eigene Kraft, Gott zu gefallen. Sondern wenn es darum geht, von Gott angenommen zu werden, bei Gott Gefallen zu finden, stellen wir unser Vertrauen auf das, was Christus gemacht hat und Christus allein. Der Christ lebt, er ist umgeben davon, er atmet von früh bis abends die außergewöhnliche Gnade von Jesus. Denn woher kommt es denn? Was hat denn den Unterschied gemacht? Wenn man sich zurückerinnert, römische Halsgeige, zu plötzlich in fremder Gerechtigkeit gekleidet zu werden. Was hat denn den Unterschied gemacht? Wo kam das denn her? Wir haben uns nicht selbst gerettet. Wir haben nicht selbst irgendwie die Halsgeige abgenommen und haben gesagt, Mensch, mir tut meine eigene sündige Natur aber wirklich jetzt mal leid. Ja? So, ich ändere meinen Weg. Was hat denn den Unterschied gemacht? Die ganzen Verse atmen davon, zu kommunizieren, schau, was Christus in deinem Leben gemacht hat. Und deshalb kein Vertrauen auf die eigene Kraft, Gott zu fallen, sondern alles das, was Christus für uns getan hat. Paulus spricht in den Versen nicht so sehr über den drogennehmenden Sünder, der nachts im Sexclub war, früh an ein Polizeiauto pingelt, den Stinkefinger zu Gott hochhebt, wenn er die Leute beschreibt, die im Fleisch sind. Ich weiß, ich benutze ja eine ziemlich primitive Karikatur für Rebellen gegenüber Gott, sondern die Leute, die sozusagen von vornherein sagen, der Gott ist mir egal, die sind sowieso schon nur voll mit roten Bällen. Im Sinne von, die schaffen das nicht, den Eimer bis zum hier oben mit weißen Bällen zu füllen. Ja? Das ist doch klar, sondern was Paulus in den Versen beschreibt, für die Leute, die im Fleisch sind, ist, ich schaffe das, ich sammle das. Und das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Mach ich. Welche hübsche Frau da drüben, mit der will ich aber gerne schlafen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Kein Problem, mach ich. Oh, da muss, keine Ahnung, was bezahlt werden für Pflegegeldstelle im, keine Ahnung, 2. Jahrhundert vor Christus. Das ist Korban, das Geld, was ich angesammelt habe. Ja, das gebe ich nicht für meine Eltern aus. Das ist für Gott reserviert. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzer Macht. Mache ich, schaffe ich, ich bete von früh bis schlecht. Ja, ist nicht alles schlecht, ja, so, keine Ahnung, so ein weißer Punkt kommt auch zwischendrin vorbei, ja. Und dann kommt der eigene Wille, bricht wieder durch, ja, und das selbstsüchtige Verhalten. Und so sammelt sich der Korb immer weiter mit den falschen Bällen. Ohne Chance vor Gott zu bestehen. Und dann kommt Christus. Und was Christus macht ist, Christus vergibt uns nicht nur Schuld, er vergibt nicht nur Sünde, muss ja eindringlich sein, die Illustration. Christus kommt mit seiner geschenkten Gerechtigkeit und sagt, reicht, reicht. So, was machen wir damit? Ich glaube, was Paulus von uns will in dem Augenblick hier, die Sünde hat schlechte Nachwirkungen. Er sagt, hey Leute, lasst uns feiern, was Christus für uns getan hat. Ja? Ich weiß, die meisten von euch sind nicht mehr in der Zeit, ja, aber als ich mich hier vorbereitet habe, mir ist so spontan, ja, kam mir dieses Lied, ich glaube, ist 30 Jahre her oder so. Feiert Jesus, kommt, feiert ihn. Feiert Jesus, kommt, feiert ihn. Ja, ich glaube, Paulus will, dass wir unsere Augen zu Christus richten und sagen, guck mal, was er für euch gemacht hat. Wir sind eingekleidet in fremder Gerechtigkeit. Nummer 2, Gnade genießen. Was Gnade macht ist, es ist erst Gnade, die den Leib der Sünde und die Sünde in unserem Leben bricht. Es ist nicht nur unser eigener Wille. Okay, die Sache ist komplex. Und sag mal so, es gibt, wenn die Bibel einen Ausdruck macht und ein Statement macht, bedeutet das nicht, dass es nicht auch andere Faktoren gibt, die uns helfen, Sünde zu überwinden. Aber der Sklavenleib, derjenige, der gefangen ist von eigener Sklave, der kriegt seine Sklaverei und der kriegt seine Sünde nur los, indem er Gnade empfängt und Gnade genießt. Und Gnade genießen geht extra meinen Bruder nochmal losgeschickt und habe gesagt, guck mal, ob es im Kaufland Macarons gibt. Gnade genießen, ja, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Stück. 11 stehen dann zur freien Verfügung, wenn man ein Lob gibt für die gute Predigt. nur ein Spaß. Macarons, die isst du nicht wie eine Aspirin. Ja, ein Aspirin nimmst du hinter fertig. Ja? Macaron isst man so. Das ist Gnade genießen. Bonjour, Madame. Hey, Gnade genießen.
Wir genießen es, von Gott Gnade zu kriegen. Ja? Und es ist im alltäglichen Leben so. Wir dürfen uns darin ahlen. Wir dürfen darin baden. Wir dürfen uns zurücklehnen. Jetzt kommt meine Nussallergie zum Vorschein. Nee. Ist sowieso nur Zucker. Und wenn wir Gnade genießen, heißt das nicht, dass wir Sünde nicht mehr ernst nehmen. Sondern es gibt eine gute Mischung im Leben des Christen zwischen Zerbrochenheit und Loslassen, wenn wir uns schuldig fühlen. Und ich möchte die Zerbrochenheit und ich möchte die Ernsthaftigkeit, wenn wir sündigen, wenn ich sündige, nicht aufgeben. Normalerweise kriege ich immer relativ schnell ein schlechtes Gewissen. Aber ich weiß noch, ist eine Weile her, aber war irgendeine Situation, das kann ich gar nicht mal genau beschreiben. Und ich habe was gesagt, das war nicht wahr. Es war so eine Notlüge. Wie auch immer, es war eine Lüge. Ja. Und die Situation ging weiter. Und ich gucke mich da so von außen so an und denke mir so, ach, das interessiert mich gar nicht. Null Überführung in dem Augenblick. Ja. Es tat emotional null weh. Und ich dachte schon so, da komme ich durch mit. Und dann merke ich nur rein intellektuell, null Gefühlsstatus, oh Herr, bitte, ja, lass mich niemals allein. Ja. Wenn ich es nicht mehr spüre, dass ich ja, die Unwahrheit spreche und mich nicht mehr schlecht fühle, übergib mich nicht einfach nur so, sondern lass mich nah bei dir sein. Ich möchte weiter diese Zerbrochenheit fühlen, spüren, wenn ich sündige. Die ist wichtig, die ist richtig und die ist gut und die ist wahr. Und die sollten wir auch nicht aufgeben. Ja? Ich habe damals zu Gott gesagt, ja, wenn ich Mist baue, ja, ring mich zu Boden. Ja? Ja? Aber lass mich nicht allein in meiner Schuld. Und dann gibt es aber auch, das kenne ich auch, das Selbstgeiseln. Ja? Man hat was falsch gemacht. Und liebe Mutti, ich hoffe, du nimmst mir es nicht übel, wenn ich das heute so sage. Es bei uns herrschte, als ich noch zu Hause gewohnt habe, der Ausdruck, sich selber in den Po beißen. Und wir haben dann noch ein anderes Wort für Po verwendet, aber ist egal. Und, und das ist so übrigens habe ich nachgeguckt, ja, in der deutschen Sprache, ist ein ganz legitimer, also kann man verwenden, auch in der Predigt, eine legitime Metapher, ja, für etwas sich signifikant ärgern, ja, so sich selber in den Po beißen. Und mir geht es manchmal so, ich lebe natürlich nicht so wie, ja, ich habe immer noch so ein bisschen restsündige Natur in mir drin, lebe nicht so, wie ich weiß, dass es richtig ist, wie ich vor Gott leben soll und ich beiß mir in den Po. Und dann habe ich das, was manche Tiere haben, ja, die haben so einen Reflex, die können nicht loslassen. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal so eine Natursendung gesehen? Ja, so, keine Ahnung, der Löwe beißt irgendwie das Zebra und das Zebra, das rennt längst weiter, ja. Und der arme Löwe wird da hinten dran geschleift, ja. Der kann nicht loslassen, weil der hat so einen Festbeißreflex. Ich weiß nicht, ob das beim Löwen ist, aber auf alle Fälle bei manchen so Greiftieren. Und ich glaube, wir Christen und ich auch, ja, wir sind so Dauerbeißer in unseren eigenen Po, ja. Und wir ärgern uns und wir grämen uns und wir fühlen uns schuldig und verdammt. Und ich glaube, in dem Augenblick muss die Mischung, muss die Waage wieder dazu hinkommen, wo wir sagen, wir können mal unseren Beißreflex loslassen und können an Gott abgeben unsere Schuld und sagen, es stimmt, was du für mich gemacht hast. Ich bin gekleidet in fremde Gerechtigkeit, ja, auch wenn es nicht jeden Tag so klappt, wie ich gerne leben möchte. Und als letztes, ich möchte natürlich mit dieser Zuversicht leben, in die eingekleidet zu sein, in diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit und so dieses Gefühl haben, ich fühle mich sicher und ich will auf eine andere Art und Weise leben. Und ich habe das so eindrücklich, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye, die letzten Freitag einen Olympiasieg in Paris gekriegt hat im Kugelstoßen. Und seitdem gibt es, ich weiß nicht, kann nicht genau sagen, Dutzende Videos, von Interviews, die sie geführt hat. Und wir gucken uns vielleicht nur mal das eine an und dann sage ich euch, und ihr werdet mir zustimmen, was mein eigentlicher Punkt dazu ist.
Also ich versuche so gut wie möglich meinen Tag eigentlich mit einem Kaffee zu starten. Und dann habe ich die Bibel auf dem Tisch liegen und lese dann einfach, was mir gerade so aufs Herz kommt. Vor dem Wettkampf war es auch Psalm 20, da spricht es darüber, der Herr wird dir den Sieg geben und du wirst jubeln und die Menschen werden die Freude Gottes sehen. Und den Bibelvers habe ich mit meiner Mama tatsächlich gelesen und das hat mich so berührt, weil in dem Moment sind mir Tränen über die Augen gelaufen, weil ich mir vorgestellt habe oder vor Augen gesehen habe, wie ich jubeln und in dem Psalm steht auch geschrieben, dass man wie eine Flagge der Freude wehen wird und dass ich in dem Moment die Deutschlandflagge hochhalten konnte und genau das eingetreten war, war für mich wieder so diese Bestätigung, okay, Gott geht wirklich diesen Weg mit mir. Das kann einfach kein Zufall sein.
Hey, das war kein christlicher Reporter, ja? Das war ARD. Das war Sportschau, ja, das war ZDF, ist vollkommen egal, wer da gekommen ist, von allen möglichen Größen, ja, RTL und sonst was, und ein Interview haben wollte von ihr, immer, das, keine Ahnung, das kam einfach da so raus, das ist mein Jesus, das ist mein Gott, schau, was er gemacht hat, ja, ich meine, sie war auf Adrenalin, ja, sie hat eben gerade Olympiasieg gewonnen, aber selbst Tage danach, und du findest auch Videos, bevor sie bei Olympia gewonnen hat, wo ihr ganzes Leben ist einfach eine Zuversicht, wer ihr Gott ist. Und ich glaube, oder ich wünsche mir, und das ist so ein bisschen mein Abschlussgebet, bevor Martin übernimmt, oh, das wünsche ich mir für mich, für mein eigenes Leben und für unser Leben auch. Ja. Wir sind gekleidet in diese fremden Gerechtigkeit. Wir haben Zukunft, eine Zuversicht in Gott, was Christus für uns gemacht hat. Wir könnten eigentlich mit einer Freude durchs Leben gehen und strahlen und völlig egal, ob wir Olympiasieger sind oder nicht, und könnten eigentlich die ganze Zeit aus uns sozusagen wie der Schweiß raustropfen. Schau, was unser Jesus mit meinem Leben gemacht hat. Ist es nicht wahr? Amen und Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.